The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 15. Juli. Schwarz-Rot erlebt ein politisches Patt und die ganze Nation schaut zu. Die geplatzte Wahl von Professor Frauke Brosius-Gersdorf zur Richterin am Bundesverfassungsgericht hallt nach wegen des Aufstands der Unionsfraktion. Eine Lösung scheint in weiter Ferne. Die SPD hält an ihrer Kandidatin fest. Sie lässt erkennen, dass sie nicht bereit ist, die Verfassungsrechtlerin, deren Haltung zu Fragen beim Thema Abtreibung vielen Konservativen in der Union zu linksliberal ist, zurückzuziehen. Auf Instagram hat die komplette Fraktion für einen Post posiert, dazu der Satz: Wir stehen hinter unserer Kandidatin. Die SPD-Fraktionsvizevorsitzende Sonja Eichwedel hat bei Phoenix gesagt:
Ja, wir halten an unserer Kandidatin fest, weil sie eine herausragende Juristin ist, eine der renommiertesten Staatsrechtslehrerinnen unseres Landes und weil man sich auch nicht so Hetzkampagnen, wie sie in den letzten Wochen teilweise auch sehr stark von rechten Portalen stattgefunden haben, hingeben darf. Wir hatten eine Vereinbarung mit der Unionsfraktion, die sehr gut war, die sehr abgewogen war, an denen mehrere Wochen gearbeitet worden ist.
Jan Schröder ist Pioneer-Ressortleiter von Hauptstadt Das Briefing. Guten Morgen, Jan.
Guten Morgen, Chelsea.
Jan, du hast dich umgehört in der SPD. Wie ist die Stimmung nach der geplatzten Wahl?
Naja, man könnte sagen, gereizt. Wer nun glaubt, dass die SPD die Kandidatin nochmal überdenkt, der irrt, glaube ich, gewaltig, Chelsea. Da gibt es keine zwei Meinungen in der SPD. Und man sieht den Fehler ganz allein bei der Union im Allgemeinen und bei Jens Spahn im Besonderen. Außerdem ist der Tenor in etwa so, dass man sagt, wenn wir jetzt zurückziehen würden, dann würden wir die ganzen Frauen im Land verlieren, wären wir bei denen unten durch. Will heißen, die SPD erklärt die Richterwahl zum feministischen Kulturkampf.
Jetzt kann man aber sagen, der Fehler liegt bei der Union, denn es wurde nicht erkannt, dass die eigene Fraktion diese Frau nicht zur Richterin wählen will. Auf der anderen Seite ist das noch eine junge Koalition. Gibt es Anstalten von der SPD, die Situation irgendwie zu deeskalieren?
Gar nicht. Im Gegenteil, die SPD erhöht den Druck. Die Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht, also Frauke Brosius-Gersdorf, wird sich nächste Woche mit der Unionsfraktion treffen. Aller Voraussicht nach zumindest, der Termin steht noch nicht fest. So will die SPD Missverständnisse ausräumen. Und ja, die Sozialdemokraten gehen davon aus, dass die Union so umgestimmt werden kann.
Was glaubst du eigentlich? Zieht die SPD durch und beharrt darauf, Frau Brosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin zu wählen, koste es, was es wolle?
Immerhin haben die Sozialdemokraten jetzt derart dick aufgetragen, da kann ich mir kaum vorstellen, dass es da noch einen Weg zurück gibt. Jedenfalls nicht ohne größeren Gesichtsverlust. In der SPD geht das Gefühl um, man sei in diesen ersten zwei Monaten der Koalition zu kurz gekommen, trotz 500 Milliarden Schuldenpaket und vielen Ministerposten. Aber Merz steht mit seinen Besuchen im Ausland andauernd im Rampenlicht. Die Union zieht einen Programmpunkt von sich, besonders in der Innenpolitik, mit Zurückweisungen an den Grenzen, Aussetzung des Familiennachzuges. Also die machen einen Punkt nach dem anderen und die Sozialdemokraten fragen sich, was ist eigentlich mit uns? Und bei der Richterwahl will man sich endlich durchsetzen.
Es bleibt also weiterhin sehr, sehr spannend in der Hauptstadt heute. Vielen Dank, Jan Schröder.
Sehr gerne.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Thomas Jäger ist Professor für internationale Politik und Außenpolitik an der Universität zu Köln. Seine Einschätzung zur neuen Ukraine-Politik von Donald Trump gleich.
Putin hat nie in irgendeiner Weise die Absicht gehabt, Kompromisse einzugehen. Und das ist in der amerikanischen Administration möglicherweise jetzt mal angekommen.
Anne Schwedt in New York analysiert die irre Bitcoin-Rallye. Wir hören eine Band, die mehr Fake ist als Milli Vanilli und fühlen eine britische Kunstausstellung. Donald Trump ist enttäuscht vom Kreml-Chef. Live aus dem Weißen Haus hat er sich gestern mit einem Statement zum Thema Ukraine gemeldet, an der Seite seines Gastes, dem NATO-Generalsekretär Mark Brütte, und daneben brav aufgereiht seine Minister und getreuen J.D. Vance, Marco Rubio und Pete Hegseth. Im Vorhinein hatte der Präsident große Neuigkeiten angekündigt und ja, er hat nicht zu viel versprochen. Er will die Ukraine mit massiven Waffenlieferungen unterstützen und außerdem will er Frieden sehen. Innerhalb von 50 Tagen, sonst droht er dem Kreml und dessen Verbündeten mit 100%igen Strafzöllen. Das ist immer noch die Lieblingswaffe des Donald Trump.
So based on that, we're going to be doing secondary tariffs. If we don't have a deal in 50 days, it's very simple. And they'll be at 100%. And that's the way it is. That can be more simple. It's just the way it is. I hope we don't have to do it.
Thomas Jäger ist Professor für internationale Politik und Außenpolitik an der Universität zu Köln. Außerdem ist er im wissenschaftlichen Direktorium des Instituts für europäische Politik. Seine Einschätzung hören wir jetzt. Guten Tag, Professor Jäger.
Einen schönen guten Tag.
Professor Jäger, wie ordnen Sie Donald Trumps plötzliche Kehrtwende ein? Erst monatelang Blockade, jetzt liefert er Patriot-Raketen an die NATO, um die Ukraine zu unterstützen.
Er macht jetzt hintereinander, was er eigentlich parallel machen wollte. Denn die Idee war ja, als er ins Amt kam, wir machen auf der einen Seite Druck auf die Ukraine, dass sie zu Verhandlungen bereit ist, und auf der anderen Seite Druck auf Russland, dass Russland zu Verhandlungen bereit ist. Denn Druck auf die Ukraine, haben wir alle beobachten können, der war immens. Druck auf Russland gab es nicht, sondern ganz im Gegenteil. Trump ist Putin in allem entgegengekommen, hat von vornherein gesagt, bevor Verhandlungen überhaupt begonnen haben, aus der NATO-Mitgliedschaft wird nichts. Die werden Gebiete abtreten. Die Anerkennung der Krim, das können wir besprechen miteinander. Und so weiter und so fort. Und alle dachten, naja, warum soll Putin da verhandeln? Und das hat er dann eben auch gedacht. Trump hat, wenn man ihm zuhört, scheinbar wirklich geglaubt, dass er an irgendeinem Punkt so viel Zugeständnisse gemacht hat und die Ukraine so sehr unter Druck gesetzt hat, dass Putin sagt, gut, das ist jetzt ein Weg, jetzt kann ich schauen, wie wir da unsere Kriegsziele, die ja gleich geblieben sind, erreichen. Aber das war eine Fehlkalkulation. Putin hat nie in irgendeiner Weise die Absicht gehabt, Kompromisse einzugehen. Und das ist in der amerikanischen Administration möglicherweise jetzt mal angekommen. Das heißt, man versucht jetzt einen anderen Weg. Druck auf Russland mit Waffen und Druck auf die Verbündeten Russlands, insbesondere auf China, aber auch auf die großen Abnehmer Indien und Brasilien, dass die wiederum Druck auf Putin machen, den Krieg zu beenden.
Ja, also er hat jetzt auch wirklich kein Hehl daraus gemacht, auch in den letzten Monaten nicht, dass er mit Putin extrem frustriert gewesen ist. Schon vor Monaten hat er auf Social Media Sachen geschrieben, Wladimir, stop in Großbuchstaben, 5000 Soldaten sterben jede Woche, lass uns das Friedensabkommen abschließen. Also der war zwischendurch auch sehr frustriert. Jetzt droht er mit 100% Strafzöllen auf Russland und auf Russlands Verbündeten, falls innerhalb von 50 Tagen kein Deal zustande kommt. Wird dieser Schritt Putin tatsächlich dazu bewegen, in Verhandlungen zu treten?
Ja, ich habe ja schon fast gedacht, er sagt 14 Tage wieder, 2 Wochen. Also die 2 Wochen jetzt sind 50 Tage. Und auch das ist selbstverständlich ein ganz kleiner Zeitraum, wenn man mal vergleicht, wie Verhandlungen zur Beendigung von Kriegen sonst geführt wurden, die zum Teil Jahre gedauert haben. Aber es ist eben wieder mal Zeit gewonnen. Das ist für Trump hier das Wichtige. Er geht immer noch von der Idee aus, dass man auf Putin Druck machen kann. Und das ist ja Ihre Frage gewesen. Und da würde ich sagen, nein, auf Putin kann man keinen Druck machen. Es interessiert Putin auch nicht, wie Trump selbst gesagt hat, ob er die Wirtschaft Russlands ruiniert. Das ist ihm egal. Das spielt alles keine Rolle. Wenn es um diesen Kern geht, in Putins Augen, die Souveränität Russlands zu bewahren. Und das heißt übersetzt in seinem Denken, dass eben Russland Weltmacht ist, dass niemand Russland etwas vorschreiben kann. Und deswegen muss dieser Krieg gewonnen werden. Dass Russland gleichzeitig immer weiter in die Abhängigkeit von China geraten ist, das lässt sich eben auch nur wieder umdrehen, wenn Russland diesen Krieg gewinnt und die politische Dominanz über Europa gewinnt. Also Putin hat sich in eine Lage manövriert, in der er eigentlich überhaupt keinen Ausweg finden kann, wenn er bei seinem zentralen Ziel, nämlich Russland wieder zur Weltmacht aufzubauen, bleiben will.
Ja, und er trifft jetzt auf einen Trump, der auch mehrfach betont hat, dass er der Meinung sei, dass Kriege durch Handel beendet werden können. Er ist tatsächlich der Meinung, dass Handel in der heutigen geopolitischen Gemengelage ein Tool ist, um Lösungen für Konflikte herbeizuführen. Aber dann passen diese beiden Sachen, wie ich höre, gar nicht zusammen, oder?
Völlig richtig. Es sind einfach zwei unterschiedliche Logiken. Für Trump ist es sozusagen außerhalb seines Horizonts, dass irgendjemand auf einen Gewinn verzichtet. Das kommt in seiner ökonomischen Logik einfach nicht vor. Aber das ist nicht die Logik von Putin. Das war ja auch das Missverständnis, das man in Europa hatte. So nach dem Motto, ja, wenn es gedeihliche ökonomische Beziehungen gibt, wenn wir möglichst viel Handel treiben, dann wird sich das alles wandeln. Ja, nein, nichts wandelt, weil die Logik von Putin eben eine ganz andere ist. Und da steht die politische Souveränität Russlands, übersetzt die Weltmachtstellung Russlands, derart an erster Stelle, dass alles andere dahinter zurücktritt.
Und für Donald Trump steht was an erster Stelle?
Es ist ein innenpolitischer Sieg, weil er jetzt sowohl in die Republikanische Partei als auch in seine Anhängerschaft sagen kann, seht ihr, Putin wird nicht gewinnen. Denn das wollen auch seine Anhänger nicht. Aber gleichzeitig, wir werden nichts bezahlen. Und damit hat er sozusagen zwei Seiten einer Medaille, wo zumindest ein Großteil seiner Anhänger zufrieden ist. Er hat zumindest diesen Wirrwarr der letzten Wochen, den hat er aufgelöst. Und er hat aber ein Grundproblem nicht aufgelöst, was man noch ansprechen muss. Es gibt keine koordinierte Politik. Deshalb, weil es keinen nationalen Sicherheitsberater gibt, der das im Fulltime-Job macht und der die Ministerien koordiniert. Deswegen müssen wir mal abwarten, ob das, was jetzt verkündet wurde, nämlich die massive Unterstützung der Ukraine in militärischer Hinsicht, dann auch wirklich institutionell umgesetzt wird. Wenn ich das richtig gehört habe, werden jetzt eben die entsprechenden Verträge abgeschlossen und so weiter. Und spätestens dann wird man davon ausgehen können, dass mittelfristig hier die Unterstützung gewährleistet ist.
Ja, denn auf den ersten Blick ist das schon eine Stärkung des NATO-Bündnisses. Und Deutschland wurde dabei auch mehrfach gesondert angesprochen und erwähnt, dass eins der ersten Länder, die US-Waffen bekommen soll, um eigene Waffen zu ersetzen, die ja an die Ukraine geschickt werden sollen. Was bedeutet das für uns hier in Europa, wenn wir sehen, wie sprunghaft Donald Trump auch in dieser Angelegenheit sein kann und immer noch ist? Wie können wir, wie wollen wir damit umgehen? Wie stabil ist dieses Bündnis jetzt?
Das Bündnis ist insofern stabil, als die tiefen Verwerfungen, die man mit den USA erwartet hat, nicht eingetreten sind. Erinnern wir uns, als Donald Trump gewählt wurde und schon zuvor, ist John Bolton immer aufgetreten und hat gesagt, Leute, am ersten Tag wird er aus der NATO austreten.
Ja, wir hatten alle große Angst hier in Europa, ne?
Das war wirklich ein Schreck, der da im Raum stand und man dachte, hoffentlich passiert das nicht. Das hat sich jetzt dahingehend gedreht, dass erstens der Druck, der, wenn man so will, heilsame Druck von außen auf die europäischen Staaten kam, sich jetzt zu ertüchtigen. Denn die ganzen Jahre hat man ja gedacht, na, solange die Amerikaner nicht wirklich ernst machen, brauchen wir hier nichts tun, da ist das alles nicht so wichtig. Ne? Da ist zumindest, was den Anspruch angeht, jetzt eine Wende geschafft worden. Die muss noch umgesetzt werden, das ist der schlimmere Teil dabei. Aber das ist jetzt zumindest angekommen, dass man sich auf die USA nicht 100% verlassen kann, wenn die USA das unterstützen. Dann ist das sozusagen das beste Ergebnis, was man aus NATO-Sicht mit Trump überhaupt erzielen konnte.
Wie ist Ihre Stimmungslage nach diesem Treffen, das wir jetzt gesehen haben? Wie schauen Sie auf die kommenden Wochen?
Wenn die Unterstützung der Ukraine gesichert ist, ist das eine gute Nachricht für die Ukraine und für die europäischen NATO-Staaten. Das war nicht sicher, dass das so kommt. In der anderen Angelegenheit, nämlich diesen 50 Tagen, die jetzt gewartet werden soll, ob es zu irgendwelchen Gesprächen kommt, ob Initiativen kommen, ob Brasilien und Indien und China Druck auf Russland machen, um den Zöllen zu entgehen, da bin ich eher skeptisch.
Dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns dazu weiter unterhalten könnten in den kommenden Wochen. Vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzung, Professor Jäger.
Ganz herzlichen Dank Ihnen.
Das Thema KI verändert viele Bereiche unserer Wirtschaft. Viele Unternehmer stehen gerade vor der Frage, wie und vor allem wo setze ich künstliche Intelligenz sinnvoll ein? KI kann gerade dort eingesetzt werden, wo viele Verwaltungsprozesse vereinfacht und verschlankt werden können, also besonders in der HR und der Personalverwaltung. Hanna Camillo, verantwortlich für das Mittelstandssegment bei der Plattform ServiceNow, zählt zu den führenden Expertinnen in diesem Bereich und sieht hier bei deutschen Unternehmen einerseits Nachholbedarf und gleichzeitig Riesenchancen.
Ja, künstliche Intelligenz und Automatisierung sind ja gerade in aller Munde und verändern die Arbeitswelt wirklich rasant. Ja. Und die Studien zeigen auch, dass die Hälfte der Mitarbeitenden aktuell nicht ausreichend auf diese Veränderungen vorbereitet sind. Und es benutzen schon 69% der HR-Teams gezielt KI. Jetzt ist trotzdem die Chance, HR nochmal neu strategisch aufzustellen und mit KI die administrativen Aufgaben zu automatisieren und auch personalisierte Lernpfade aufzuzeigen und auch wirklich datenbasiert an die Personalentscheidungen dran zu gehen.
Wir freuen uns, dass Hanna Camillo ihr Wissen mit uns teilt. Sie wird bei unserer MyWay-Konferenz Ende September in Berliner Westhafen eine Masterclass zum Thema HR und KI halten.
Ja, in unserer Masterclass geht es darum, praxisnah darzustellen, wie moderne HR digital funktioniert. Nicht theoretisch, sondern wirklich gemeinsam mit unserem Kunden Körber, einem führenden Vertreter aus dem deutschen Mittelstand, zeigen wir, wie wir da die HR-Prozesse gezielt mit dem Einsatz von Automatisierung und digitalen Tools effizienter aufstellen. Und ich hoffe, dass da die Teilnehmer wirklich konkrete Impulse mitnehmen können, wie sie ihre HR-Organisationen zukunftsfähig aufstellen und ja, die Best Practices da mitnehmen.
Wenn Sie Lust auf diesen Deep Dive haben, dann freuen wir uns auf Sie bei unserer MyWay-Konferenz, wo Sie natürlich auch noch viele weitere Masterclasses finden. Über das Silicon Valley Mindset, LinkedIn als Business Tool und Strategieentwicklung in unsicheren Zeiten. Alle Infos finden Sie über den Link in den Shownotes.
Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los?
Da war gestern die Reise des Verteidigungsministers Boris Pistorius ein Thema. Der SPD-Minister, der in den Beliebtheitsrankings immer auf Platz 1 ist, hat seinen Kollegen Pete Hegseth in Washington getroffen. Der ist ein absoluter Trump-Loyalist und ein ehemaliger Fox News-Moderator ist er auch. Meine Kollegin Carina Mössbauer, Chefreporterin Politik, war mit dabei. Carina, was war wichtig bei der Reise und warum ist er überhaupt dahin gereist?
Guten Morgen, Chelsea. Also, ja, ich weiß, es ist wirklich schon viel passiert und es fühlt sich überhaupt nicht so an. Aber diese Regierung ist ja noch relativ jung und daher war das in der Tat der offizielle Antrittsbesuch beim wichtigen Partner USA. Aber es war kein Kennenlerntermin, denn die beiden sind sich schon so einige Male begegnet, zuletzt beim NATO-Gipfel in Den Haag. Pistorius kam jetzt mit einer ganz klaren Mission nach Washington D.C. Man kann es Trump-tauglich auch Dealmaking nennen. Vor einigen Wochen hatte er seinem Amtskollegen vorgeschlagen, den USA zwei Patriot-Flugabwehrsysteme für die Ukraine abzukaufen. Luftverteidigung ist für die Ukraine überlebenswichtig und sie hat aktuell leider einfach zu wenig davon. Doch anfangs war unklar, ob dieses Angebot für die USA überhaupt so verlockend ist. Denn bislang lautete das Credo der Trump-Administration ja raushalten und auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass man die Ukraine mit teurem Militärgerät unterstützt. Das wird in Trumps mager Fangemeinde so gar nicht gutiert. Nun gibt es doch grünes Licht, auch wenn die Modalitäten in den nächsten Wochen noch verhandelt werden müssen. Ja, und ein Gastgeschenk durfte natürlich auch nicht fehlen. Pistorius brachte, wie sollte es anders sein, einen Bierkrug mit. Und zwar aus Grafenwöhr, denn dort war Hegseth mal stationiert.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist das Thema Bitcoin in aller Munde und meine Kollegin Anne Schwedt an der Wall Street weiß mehr dazu. Also ab nach New York und guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea. Ja, Bitcoin steht wieder ganz oben auf der Agenda. Die Kryptowährung hat am Montag ein neues Allzeithoch erreicht und zeitweise über $123.000 notiert, bevor sich dann am Abend bei rund $120.000 einpendelte. Auslöser für die Rallye sind vor allem massive Zuflüsse in Bitcoin-ETFs, Allein am Donnerstag wurden 1,18 Milliarden Dollar investiert. Das war der höchste Tageswert des Jahres. Der Markt wird ja aktuell vor allem von institutionellen Investoren getrieben. Unternehmen und große Fonds kaufen kräftig, während Privatanleger eher zurückhaltend bleiben. Im Hintergrund läuft in Washington auch die sogenannte Crypto Week. In der soll das Repräsentantenhaus über neue Gesetze für Krypto und Stablecoins beraten. Besonders im Fokus steht der Genius Act. Das soll erstmals klare Regeln für digitale Dollar und Stablecoins aufstellen. Das sorgt natürlich zusätzlich für Fantasien und Investorenvertrauen. Und auch Präsident Trump positioniert sich ja sehr als pro-Krypto und unterstützt die Branche sehr offen. Das gibt dem Markt weiteren Rückenwind. Experten rechnen damit, dass Bitcoin schon in den nächsten Wochen die 125.000 Dollar Marke knacken könnte. Langfristig sehen einige Experten sogar Kursziele von bis zu 160.000 Dollar bis Jahresende. Also echt super spannend, Chelsea.
Und Anne, sag uns noch, wie ist die Börse in diese Woche gestartet?
Da gab es tatsächlich wieder leichte Gewinne bei den großen Indizes und das trotz neuer Zolldrohungen von Trump. Die Anleger nehmen die angekündigten 30% Zölle auf die EU und Mexiko gelassen. Viele setzen nämlich darauf, dass in den kommenden Wochen noch verhandelt wird und die Sätze am Ende gesenkt werden. Der Fokus ist diese Woche jetzt auch nochmal ganz woanders, nämlich heute zum Beispiel gibt es neue Quartalszahlen unter anderem von JP Morgan und es gibt auch neue Inflationsdaten. Da wird ja besonders hingeschaut, um zu sehen, wie stark die bisherigen Zölle schon auf die Preise durchschlagen. Außerdem sorgt noch ein offener Streit zwischen Trump und der Notenbank für Gesprächsstoff. Trump kritisiert Fed-Chef Jerome Powell weiterhin scharf und droht sogar mit einer Absetzung. Die Fed bleibt aber bei ihrer vorsichtigen Linie und verteidigt ihre Unabhängigkeit. Also insgesamt würde ich sagen, vorsichtiger Optimismus hier an der Wall Street, Chelsea.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass erst nach der Veröffentlichung ihres zweiten Albums eine Band zugibt, dass sie nicht ganz real ist, sondern zu großen Teilen aus KI besteht. The Velvet Sundown gingen viral und haben innerhalb weniger Wochen mehr als 1 Million Streams auf Spotify erreicht. Erst dann kam heraus, dass sie komplett von einer KI generiert wurden. Alles von ihrer Musik bis hin zu ihren Werbebildern und ihrer Hintergrundgeschichte, alles wurde von einem KI-Agenten erfunden. Keine echten Gitarrenseiten wurden angeschlagen, keine echten Trommeln geschlagen, aber es wurde echte Musik gemacht und auch nicht unbedingt schlechte. Selbstverständlich sorgt die Band für eine hitzige Authentizitätsdebatte in der Musikindustrie jetzt. Insider fordern, dass KI-generierte Musik per Gesetz als solches auf Streaming-Plattformen gekennzeichnet werden muss. Denn lange hat die Band bestritten, überhaupt KI-gestützt zu sein. Aber die echten Profis wussten es sofort und hatten der Band starke Ähnlichkeiten mit dem Country-Folk-Stil von Crosby, Stills, Nash & Young vorgeworfen, wie beim Klassiker Helplessly Hoping. Stand by the stairway, you'll see something certain to tell you. Confusion has its cost. Auf Social Media hatte die Band zunächst dementiert, hatte von einem Identitätsdiebstahl gesprochen. Wenige Tage später dann die offizielle Bestätigung, The Velvet Sundown sei nicht ganz menschlich, nicht ganz Maschine, sondern irgendwo dazwischen. Es scheinen also Menschen dahinter zu stecken, hinter diesem KI-Pop-Band-Abziehbild. Eine Band, die es nie gab, aber trotzdem mehr Streams als echte Musiker bekommt. Willkommen im Musikbetrieb 2025. Echtheit optional, Reichweite verpflichtend.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass man in einem Museum in Großbritannien jetzt das machen darf, was sonst streng verboten ist. Anfassen erwünscht. Im Henry Moore Institute in Leeds läuft derzeit eine Skulpturenschau, die von blinden Kuratoren entwickelt wurde, gezielt für Menschen mit Sehbehinderung. Alle Werke dürfen ertastet werden, spüren, berühren, wahrnehmen, mit allen Sinnen. Sehen allein reicht hier nicht. Hauptkurator Aaron McPeak, selbst seit 20 Jahren sehbehindert, erklärt:
For me being legally blind for the last 20 something years, sensory aspects of making work and being a recipient are really important. And it's not just about some replacement for one sense by another.
Es geht nicht darum, Sichtbares einfach taktil zu ersetzen, sondern um eine Erfahrung, die wirklich multisensorisch ist, individuell, lebendig, zugänglich für alle.
How can we question what sculptural practice it is in a way that enriches in it and opens up that possibility of touching the works, of interacting with them for all beholders, not just for blind people, so we all benefit.
Auch Mitkurator Ken Wilder denkt weiter. Er spricht von Blindness Gains, also dem, was wir alle gewinnen können, wenn wir von anderen Sinneswelten lernen. Die Ausstellung will neue Türen öffnen, die nicht nur Blinden, sondern uns allen zugutekommen. Und das ist das Ziel dieser neuen Art der Kunstausstellung. Diese beiden Pioniere möchten neue Wege schaffen und alte Normen challengen. Also statt ein striktes Berührungsverbot heißt es in ihrem Museum:
Touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made?
Ich wünsche Ihnen jetzt einen rührenden Start in den neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und morgen früh treffen wir uns genau hier wieder. Same time, same place.
Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky.